Man muss, glaube ich, auch ab und zu sich mal eins deutlich machen. Die Arbeitsmarktpolitiker, wenn die hier sitzen, dann sagen die Ihnen ganz nüchtern, wenn wir die Situation auf dem Arbeitsmarkt erhalten wollen würden, nur nüchtern in Zahlen, müssten ungefähr 1 Million Menschen jedes Jahr zu uns kommen und bleiben. Davon sind wir ja weit entfernt. Wir haben jetzt einmal diesen Befund mit den Flüchtlingen gehabt. Aber es ist ja nicht so, dass wir wirklich über all die Jahre eine Massenzuwanderung hätten. Die haben wir nicht. Wir haben sie nicht mal gehabt, als wir richtig geworben haben um die Arbeitskräfte.
Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch unseren Gästen, die hier mit mir auf dem Podium sitzen. Neben mir Aydan, jetzt verschlucke ich es gleich, Özos, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und ihr zur Seite sitzen zwei Referatsleiter aus dem Arbeitsstab, Dr. Michael Meyer-Borst und Frau Hani Dahimi, die dann Ihnen sozusagen zur Seite stehen, wenn es nötig sein sollte. Es geht um den 11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und Sie stellen uns den Bericht vor und haben das Wort. Bitte schön.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ja, liebe Frau Wefers, vielen Dank. Danke auch für die Einladung hierher. Den Bericht habe ich natürlich nicht alleine geschrieben, wie Sie sich denken können, sondern es ist mein Arbeitsstab, der da fast komplett dran gesessen hat, und stellvertretend sind Dr. Meyer-Borst und Frau Dahimi auch hier, weil wir schon ja auch als Team arbeiten und Ihnen dann sicherlich nochmal auch viele Detailfragen beantworten können. Ja, dieser 11. Bericht trägt nun den Titel Teilhabe, Chancengleichheit und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Das freut mich sehr, dass wir diesen Titel jetzt wirklich der Realität anpassen konnten. Noch beim letzten Mal hieß er ja Lage der Ausländerinnen und Ausländer. Und wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen, ist der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer unter den Migranten, also unter denen, die statistisch gesehen einen Migrationshintergrund haben, inzwischen geringer als der Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund. Also von daher trifft der Titel zum einen die Realität, zum anderen zeigt er aber auch, wo wir unseren Schwerpunkt legen. Wir haben in den letzten Jahren, auch in den Arbeitsjahren Schwerpunkte gehabt, die sich konzentriert haben auf Arbeit und Ausbildung, auf Gesundheit und eben auf Teilhabe und Partizipation. Und das ist auch der Schwerpunkt dieses Berichtes, wo wir natürlich die Ergebnisse und alle Projekte und Unternehmungen und Untersuchungen, die es dazu gibt, in diesem Bericht auch deutlich noch einmal skizzieren. Vielleicht nur zum Technischen. Er wird alle 2 Jahre vorgelegt und dieser umfasst nun den Berichtszeitraum von ungefähr Juni 2014 bis Sommer 2016. Wir haben aber auch einige aktuellere Entwicklungen versucht noch aufzunehmen. Das ist nicht immer ganz einfach natürlich, weil es ja auch mit allen Ressorts immer wieder Abstimmungen gibt. Aber ich glaube, das ist uns halbwegs gut gelungen. In diesem Bereich Teilhabe haben wir alle gesellschaftlich relevanten Bereiche auch versucht darzustellen. Also Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, Medien, Ehrenamt, Sport. Wir zeigen die positiven Entwicklungen auf, aber natürlich auch die Stellen, an denen wir noch einen Verbesserungsbedarf sehen. Darüber hinaus gehen wir auch auf die rechtliche Situation von EU-Bürgern, Zuwanderern aus Drittstaaten, Menschen mit Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchenden und natürlich auch Flüchtlingen ein. Vielleicht darf ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen, es ist uns schon ein sehr großes Bedürfnis, gerade auch bei der Vorstellung eines solchen Berichts nochmal darauf hinzuweisen, dass die Einwanderung oder Zuwanderung nach Deutschland fast zur Hälfte auch im vergangenen Jahr aus EU-Bürgern bestand. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ganz so präsent, ist unser Eindruck. Nun gibt's ja auch das riesige Thema der Flüchtlinge natürlich, das ist klar, aber 45% waren EU-Bürger. Und die Jahre davor, das wissen Sie, waren es immer hauptsächlich EU-Bürger. Also diese Entwicklung geht durchaus weiter. Und deswegen zeigt sich das natürlich auch in allen Inhalten, die wir darstellen und skizzieren. Vielleicht kann ich noch mal an der Stelle auch zu den Daten nur ganz kurz sagen. Es sind 2015 2.137.000 Menschen nach Deutschland gezogen und es verließen 998.000 Personen auch das Land. Und daraus ergibt sich eben dieser Zuwachs von 1.139.000 Menschen. In Deutschland sind zurzeit 190 Staatsangehörigkeiten vertreten und die drei größten Personengruppen kommen weiterhin, also bitte nicht jetzt verwechseln, nicht im letzten Jahr, sondern die bestehenden Gruppen sozusagen, die jetzt hier sind, sind weiterhin aus der Türkei mit 16,7%, Polen 9,9% und Russland 7,1%. Und was ich eingangs ja schon sagte, 2/3 der Personen sind im Laufe ihres Lebens nach Deutschland eingewandert, aber 1/3 ist auch in Deutschland geboren. Ich stelle erst mal vor, ne, vor den Fragen, ja, genau. Und vielleicht auch noch wichtig, Personen mit Migrationshintergrund sind im Durchschnitt 36 Jahre alt. Sie verjüngen das Land, denn ohne diejenigen mit Migrationshintergrund wäre das Durchschnittsalter bei 47,7. Nur als Vergleich mal, dass das durchaus ja auch einen sehr schönen Faktor hat. Was uns durchaus als sehr positiv oder positiv bis sehr positiv ausgefallen ist, ist, dass viele Maßnahmen greifen. Wir haben eine sehr gute Entwicklung im Bereich der Kitas. Wir haben einen erhöhten Besuch von Kindern in der Kita. Also die 3- bis 6-Jährigen sind mittlerweile bei nahezu 90% in den Kitas. Das ist insofern sehr wichtig, als dass wir ja häufig genug schon nachgewiesen haben, dass auch der spätere Verlauf der Ausbildung, der Schule durchaus davon positiv beeinflusst wird. Und deswegen freut es uns natürlich, dass das zugenommen hat, dass da eine Verbesserung deutlich sichtbar ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, leider ist das Armutsrisiko bei Menschen mit Migrationshintergrund konstant geblieben. Da hat sich, es hat sich nicht verschlechtert, aber es hat sich eben auch nicht verbessert. Warum erwähne ich das im Verhältnis mit Bildung? Weil wir genau wissen, dass nicht der Migrationshintergrund an sich ein entscheidender Faktor für die Bildungssituation ist, sondern die sozioökonomische Situation im Elternhaus. Und solange das Armutsrisiko bei Menschen eben, die mal eingewandert sind, hoch ist, ist natürlich auch dann die Ausgangssituation für die Kinder in der Bildung schon schwieriger. Das zeigt sich durchaus und an der Stelle mahnen wir eben an, dass wir da besser drauf schauen müssen. Wir sehen, dass die Zahl der Kinder, die im Elternhaus vorwiegend nicht Deutsch sprechen, scheinbar mehr geworden sind. Man muss aber an der Stelle etwas vorsichtig hinzufügen, einige zählen ja auch erst jetzt in den letzten Jahren. Also diese Angaben in der Kita oder auch in der Schule, wird zu Hause eine andere Sprache gesprochen, die sind noch nicht so furchtbar alt, diese Erhebung. Es kann also sein, dass dieser Anstieg schlicht auch ein Stück weit dem geschuldet ist, dass man es vorher nicht unbedingt so genau wusste. Also von knapp 355.000 in 2006 zum Beispiel auf 440.000. Und in dieser Zeitspanne liegen eben gerade ja diese Erhebung. Ein Problem, was wir durchaus sehen, ist aber in diesem Zusammenhang, dass Kinder, die selber zu Hause nicht Deutsch sprechen, also eine zweite Sprache sprechen, dann eben auch im besten Fall bilingual aufwachsen, häufiger Einrichtungen besuchen, in der die Mehrzahl der Kinder nicht Deutsch spricht zu Hause. Das kann durchaus zu einem Problem werden, weil man natürlich Vorbilder braucht, weil man ja diejenigen braucht, die eben auch Deutsch sprechen und von Haus aus schon Deutsch sprechen. Das bringt uns eben dann doch zu dem Schluss, dass wir sehr gut ausgebildete pädagogische Fachkräfte brauchen und dass auch die Ganztagsschulen beispielsweise doch ein guter Schritt sind, hier etwas zu verbessern. Denn wenn wir auf die Zahlen schauen, wie sich das in den Schulen verbessert hat oder überhaupt entwickelt hat, sehen wir eine leichte Verbesserung. Vor kurzem hat Frau Wanka ja auch den Bildungsbericht vorgestellt. Und wir sehen, dass diejenigen mit Abitur leicht zunehmen von 17 auf 19%, die mit mittlerem Abschluss zunehmen und auch diejenigen ohne Abschluss weniger geworden sind. Das sind also, ist ein guter Trend, ne? So, wir merken daran, dass sich wirklich etwas verbessert hat. Ja, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auch noch mal auf die Ausbildungssituation und den Arbeitsmarkt ein, denn das war ja auch mein Schwerpunkt zu Beginn meiner Amtszeit und das hat sich durch die ganze Zeit hindurchgezogen. Wir haben auf der einen Seite noch immer die Feststellung, dass allein ein ausländischer Name dazu führen kann, dass man seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wird. Das ist ein Befund, der ist mittlerweile so häufig nachgewiesen, dass man an ihm nicht so ganz vorbeikommt. Das heißt natürlich für junge Leute durchaus, dass das Bildungsversprechen, was wir in Deutschland ja eigentlich haben, nicht ganz eingelöst wird. Also an der Stelle sagt man, du kannst zwar sehr gut sein, aber dein Name kann schon dafür sorgen, dass du nicht die gleichen Chancen hast. Da gibt es durchaus auch ein bisschen zu arbeiten. Gleichzeitig sehen wir eben, dass auch der Bund hier beispielhaft vorangehen muss. Und wir haben gemeinsam mit Bundesinnenminister de Maizière diese Erhebung in den Bundesministerien einmal durchgeführt, beziehungsweise die Ministerien haben das dann selber durchgeführt, zum Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichten. Das ist in den verschiedenen Bundesministerien auch unterschiedlich gelagert. Insgesamt ergab sich dann eine Quote von 14,8%. Das ist nicht hoch, wenn man überlegt, dass in der ganzen Gesellschaft 21% Menschen eine Einwanderungsgeschichte haben und bei den Jüngeren ja deutlich mehr. Also mittlerweile jeder Dritte hat eine Einwanderungsgeschichte. Das sehen wir dann ein bisschen auch in der Ausbildungssituation. Da sind es tatsächlich auch mehr geworden. Also eine Entwicklung ist da, aber insgesamt ist das noch nicht ganz befriedigend. Deswegen habe ich immer wieder gesagt, Zielmarken wären eigentlich ein schönes Ziel, so wie Hamburg es mal gemacht hat oder Berlin auch als Land, zu sagen, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Das können eben 20% sein, 25%. Und tatsächlich funktioniert es, wenn man sich das vornimmt, kann man darin auch etwas verändern. Man muss nicht immer gleich eine feste Quote einziehen. Das ist ja dann doch nochmal so die Kommunikation. Letzter Punkt, den ich jetzt nochmal ansprechen will es gar nicht zu lang machen in der Vorstellung und auf Ihre Fragen eingehen, aber eins kann man ja jetzt auch nicht wirklich wegreden. Wir haben eine rauere Stimmung im Land. Wir haben eine, wie soll ich sagen, angespannte Atmosphäre. Die hat damit zu tun, sicherlich, dass wir im letzten Jahr uns in diesem Krisenmodus befunden haben, was das Thema Flüchtlinge anging, dass Menschen eben bis zu uns auch gekommen sind. 890.000 im letzten Jahr, mittlerweile vielleicht noch mal eine halbe Million ungefähr. Das hat in unserem Land auch die Stimmung durchaus ein Stück weit angeheizt. Was mich durchaus als Beauftragte besorgt macht, ist, dass kein wirkliches Problem heute nicht da wäre, was Menschen vielleicht haben, wenn es die Flüchtlinge nicht gäbe. Das ist ein ganz merkwürdiger Befund, denn viele glauben, dass wir aufgrund der Flüchtlinge weniger investieren würden, zum Beispiel in die Kommunen, was absolut nicht der Fall ist. Also wir haben unglaublich hohe Investitionen, Milliardenprogramme, gerade in finanzschwache Kommunen, wegen der Flüchtlinge, damit eben gar nicht erst dieses Gefühl aufkommt, dass da eine Konkurrenzsituation sein könnte. Und gleichzeitig gibt es leider auch diejenigen, die versuchen, ja doch so ein Bild zu schüren, dass die Kriminalitätsrate nun erheblich irgendwie steigen würde, wenn Flüchtlinge da sind. Und ich glaube, da muss man dem Bundeskriminalamt auch danken, die ja sehr genau auch die Zahlen mal herausgearbeitet haben und uns somit ja die Möglichkeit überhaupt erst geben, doch noch mal genauer hinzuschauen. Ja, tatsächlich gibt es Unterschiede auch zwischen den Gruppen, die zu uns kommen. Das kann man schon sehen. Es hat auch damit zu tun, wie hoch die sogenannte Bleibeperspektive bei uns ist. Aber gerade zum Beispiel unter syrischen Flüchtlingen haben wir so gut wie keine Kriminalität. Und das, glaube ich, ist als Gefühl in der Bevölkerung etwas anders gelagert. Und da klafft wirklich etwas auseinander. Deswegen ist es mir wichtig, das so genau anzusprechen. Und bei jeder wirklich schrecklichen Straftat, nicht so, wir stehen ja heute noch unter dem Eindruck durchaus, muss man sagen, auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegen unter 1%. Da würde Ihnen jeder auf der Straße wahrscheinlich sagen, muss er irgendwie bei 80% sein oder so. Das ist nicht so. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das auch noch mal betonen. Wie gesagt, ich möchte keine Tat hier irgendwie verharmlosen oder irgendwie schönreden. Ganz im Gegenteil. Also da gucken wir, glaube ich, genauer hin als bei jedem anderen Befund. Ja, zu guter Letzt möchte ich natürlich auch diejenigen erwähnen, die sich dem entgegenstellen. Also dieser Stimmung ja, finde ich, sehr deutlich entgegenstellen. Und das sind die vielen, vielen Ehrenamtlichen in unserem Land. Das sind zehntausende Menschen, die von Anfang an, und ich betone mal, ich kenne so viele mittlerweile persönlich, absolut nicht blauäugig und nicht unkritisch sich dieser Aufgabe genähert haben, Flüchtlingen zu helfen, im Grunde auch dem Staat zu helfen. Natürlich bei der Unterbringung, bei der Versorgung. Sie geben heute Deutschkurse. Das Engagement hat überhaupt nicht nachgelassen, obwohl das einige ja immer wieder erwartet haben. Diese Menschen sagen sehr oft, sie setzen ja auch damit ein Zeichen, dass man eben nicht seinen Frust auf schwachen Menschen ausbaden sollte und dass nicht gerade diejenigen, die ohnehin schon hilflos sind, bei uns dann wieder angegriffen werden, wo sie doch gerade erst aus einer schwierigen Situation kommen. Ich habe die gute Lage erstmaliger gehabt, als Beauftragte auch über ein gewisses Budget zu verfügen. Der Deutsche Bundestag hat mir die 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit ich ehrenamtliche Strukturen aufbauen lassen konnte, damit wir Schulungen durchführen konnten, weil viele Ehrenamtliche auch an ihre Grenzen gekommen sind, damit es eben neue Strukturen in unserem Land gibt, gerade zum Beispiel auch im Besonderen auf Frauen und Kinder nochmal konzentriert. Wir haben mit Migrantenorganisationen daran gearbeitet, dass hier auch ganz direkt wirklich die Ansprache stattfinden kann und Hilfe geleistet werden kann. Und ich hoffe, dass das dann auch für die Zukunft trägt, dass wir all das nicht neu erfinden müssen, wenn wir dann wieder mal in vielleicht eine solche Lage kommen sollten, sondern dass wir dann die Kompetenzen haben, weil wir sie jetzt schon einmal aufgebaut haben. Und damit verknüpfe ich natürlich auch den Dank an diese unglaublich vielen Ehrenamtlichen, die viel leisten für unser Land, für unsere Gesellschaft und auch für eine bessere Stimmung. Soweit vielleicht.
Vielen Dank, Frau Ilsus. Jetzt habe ich die erste Frage schon dort gesehen. Bitte schön. Hatten Sie sich nicht gemeldet?
Bin ich schon dran?
Ja, sie hat sich doch gemeldet.
Ja, ich dachte nicht, dass ich schon dran bin. Janina Lückhoff, Bayerischer Rundfunk. Es gab ja zahlreiche Gesetzesänderungen im Aufenthalts- und Flüchtlingsrecht in den letzten 2 Jahren, die Sie hier ja auch wunderbar ausgedruckt und zusammengefasst haben. Würden Sie die bitte mal kurz bewerten? Welche davon sind aus Ihrer Sicht für die Situation der Asylbewerber in Deutschland am gravierendsten? Welche haben vielleicht auch für Verbesserungen gesorgt? Eine zweite Frage, könnten Sie kurz was zu den Integrationskursen sagen?
Ja.
Gibt es genügend und wie bewerten Sie es, dass Flüchtlinge aus Afghanistan nicht daran teilnehmen dürfen? Vielen Dank.
Sie starten. Ja, wunderbar. Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich habe tatsächlich, bin eben das Risiko eingegangen, dass ich dachte, dann bestimmt fragt jemand danach, nach den Integrationskursen, weil das hier immer ein großer Posten ist. Also positiv bewerte ich, dass es uns gelungen ist, die Integrationskurse in diesem Maße auszubauen. Das war, wie Sie wissen, ja noch vor 2 Jahren durchaus ein Thema, nicht? So braucht man überhaupt so viele, können es nicht auch weniger sein? Und wir haben ja mittlerweile mehr als eine Verdoppelung. Also das ist eine wirklich guter Befund. Wir stellen sogar mittlerweile fest, dass wir gar nicht genügend Personal finden, also genügend gut ausgebildete Deutschlehrer, die das dann leisten können. Wir haben sehr hohe Anmeldezahlen, die Ihnen ja alle auch vorliegen. Also da bin ich wirklich guter Dinge. Was mich besonders freut, ist, im letzten Lagebericht habe ich meine sogar noch auch bei meinem Bericht dargestellt, dass uns an einem Gesamtkonzept Sprache, dass uns das sehr wichtig ist, dass wir das anmahnen, weil es ja immer die Integrationskurse des BAMF gab und gibt und auch die berufsvorbereitenden Kurse vom BMAS. Und diese beiden Ministerien haben zwar wichtige Arbeit natürlich damit geleistet, aber die Kurse waren nicht aufeinander abgestimmt. Und durch das Integrationsgesetz, was jetzt verabschiedet wurde, gibt es eben auch dieses Gesamtkonzept Sprache, wo genau daran gearbeitet wird, dass nicht dieser Frust entsteht, das eine passt nicht zum anderen, sondern es soll dann auch so richtig aufeinander aufbauen. Das hilft natürlich allen letztendlich und besonders allen, die möchten, dass die Menschen auch schnell Deutsch lernen können und in der Arbeit dann auch gut zurechtkommen. Also das ist natürlich eins der ganz positiven Dinge. Vielleicht ein zweiter Punkt noch, für den ich ja sehr gekämpft habe, war diese 3+2-Regelung, dass es dann wirklich gelungen ist, zu sagen, ja, wenn jemand eben eine Ausbildung macht, dann macht er sie auch zu Ende. Ich hatte große Sorge, dass die Unternehmer sonst komplett abspringen, weil man sich vorstellen kann, dass das ja auch, wir reden ja nicht nur von Großkonzernen, nicht so. Und für mittlere Unternehmen, kleine Unternehmen, ist der eine, den man dann hat, schon ganz wichtig, wenn der eingearbeitet wird. Da kann man nicht nach 6-7 Monaten sagen, ach nee, der ist es jetzt doch nicht, der geht wieder. Also, dass das gewährleistet ist. Und ich kenne noch aus meiner eigenen Zeit, ich war gerade mit dem Studium fertig, da haben wir es geschafft, endlich die Regelung damals abzuschaffen, dass Studierende aus dem Ausland, die in Deutschland studieren, mit dem Tag ihrer Exmatrikulation, wie das hieß, nicht so, also dass man jetzt fertig war mit dem Studium, mussten sie Deutschland verlassen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Menschen waren hier ausgebildet worden, sprachen mittlerweile gut Deutsch, hatten ja was gelernt und sie sollten sofort gehen. Und das hat man damals endlich sozusagen ja auch für Deutschland dann als einen Gewinn betrachtet und gesagt, in einer bestimmten Zeitspanne kann man eben eine Arbeit suchen und wenn man etwas Adäquates findet, auch hier bleiben und arbeiten. Ähnlich ist es, wenn Sie so wollen, jetzt mit der Ausbildungssituation. Wir sagen, die Leute machen ihre Ausbildung hier zu Ende und dann können sie noch 2 Jahre hier arbeiten. Im Anschluss, wenn das alles reibungslos klappt, haben sie ohnehin ja ihre Zeiten auch voll, die 6 Jahre oder 7 Jahre, was immer sie brauchen, weil natürlich niemand fängt ja mit dem ersten Tag, wo er hier ist, mit einer Ausbildung an, nicht so. Das hat ja auch einen gewissen Vorlauf. Also es ist jetzt besser aufeinander abgestimmt worden. Man kann immer noch weiter verbessern, aber es ist besser abgestimmt worden. So, und der Vollständigkeit aber vielleicht ein kritischer Punkt, den ich auch gerne nenne. Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen und vorsichtig sein bei dieser Wohnsitzauflage. Da ist uns, also wir haben immer wieder auch mit meinem Stab zusammen angemahnt, es da dürfen sich nicht Fehler der Vergangenheit wiederholen. Bei Aussiedlern hat es mal dazu geführt, da gab es auch so etwas Ähnliches, eine Wohnsitzauflage. Es hat dazu geführt, dass viele Menschen abgehalten wurden zu arbeiten, weil sie dort, wo sie eben fest saßen, keine Arbeit finden konnten. Und deswegen war uns jetzt schon sehr wichtig, da haben wir uns auch gefreut, dass das ja gelungen ist, diese Ausnahmen auch hineinzubringen, dass wenn jemand woanders eine Arbeit findet oder angeboten bekommt, er dann auch mit seiner oder sie auch mit der Familie dahin ziehen kann. Wir wollen ja keine Integrationsverhinderung. Und so müssen wir natürlich alles immer sehr genau anschauen.
Und die Situation der afghanischen Flüchtlinge, dass die nicht an den Integrationskursen teilnehmen dürfen, wie bewerten Sie das?
Ja, wir haben immer wieder darauf geschaut und letztendlich auch angemahnt, dass wir diese Bleibeperspektive, die ja zur Grundlage gemacht wird, dass wir dafür eine gesetzliche Definition brauchen. Im Grunde ist es ja im Moment eine administrielle Größe, die da angelegt wird. Und da, also man könnte ja auch jederzeit die bereinigte Schutzquote dafür nehmen. In dem Fall lägen die Afghanen teilweise, was war das, bei 70%. Also das ist ja auch ein Stück natürlich immer davon abhängig, welche Zahlen man zugrunde legt. Und deswegen ist uns wichtig, hier in der Zukunft auch zu einer gesetzlichen Definition zu kommen, die natürlich die individuellen Umstände auch berücksichtigt, wie wir es ja jetzt bei Afghanistan durchaus sagen. Also wenn jemand aus einer gefährdeten Region kommt, soll er ja auch gar nicht dann dorthin zurückgeschickt werden.
Da geht's weiter.
Ja, Florian Neuhann vom ZDF. Frau Özos, 2 Fragen auch nochmal anschließend zum Thema Integrationskurse. Sie hatten das quasi schon als positiv dargestellt, dass es da zu wenig Lehrer gibt. Ist das nicht, habe ich es fast so verstanden, ist das nicht nochmal die Frage, ist das nicht sehr stark zu beklagen, dass wir da viel zu wenig Lehrer haben? Was können und wollen Sie dagegen tun? Und die zweite Frage zur raueren Stimmung, die Sie auch beklagt haben. Inwiefern sehen Sie auch da die Politik in der Verantwortung? Da wird ja mittlerweile mehr darüber geredet, wie wir Flüchtlinge loswerden und weniger, wie wir sie integrieren, gerade von Ihrem Koalitionspartner. Inwiefern sehen Sie da auch eine Mitverantwortung, eine Mitschuld der Politik an dieser raueren Stimmung?
Also ich suche hier gerade noch die Zahlen der Kurse. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich rübergekommen ist. Ich hoffe nicht. Natürlich ist es positiv, dass so viele Menschen sofort einen Integrationskurs machen wollen, ja auch. Wirklich, also uns ja die Bude einrennen, wenn man so will. Die, die da sind und die wissen, dass sie gar nicht zurück können, also beispielsweise die vielen Syrer. Aber auch da muss man deutlich sagen, es sind nicht nur Flüchtlinge, die Deutschkurse machen. Also wir haben weiterhin, ich glaube, die zweitgrößte Gruppe sind nach wie vor die Polen, ne? So die einen Deutschkurs machen. Ach so, haben wir hier sogar, genau, Syrien, Polen, Rumänen, Bulgaren, Italiener. Also Sie sehen, das ist nicht ein Thema für Flüchtlinge, sondern die Integrationskurse sind ja auch in einer Zeit entstanden, in der es überhaupt gar keine Flüchtlinge so recht gab in Deutschland. Da war es eben mehr auch eine nachholende Integration. Jetzt sind wir ja doch an so einer Stelle, wo wir merken, es ist etwas anderes, auch Flüchtlingen, die relativ neu ins Land gekommen sind, dann einen Deutschkurs zu geben, als Menschen, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte auch in Deutschland gewesen sind. Ich glaube, dass auch manch so einer im Deutschkurs jetzt durchaus geschaut hat, okay, wie organisieren wir das noch besser oder wie können wir es eben auch so machen, dass mehr Leute dann die Kurse auch bestehen können. Das hat alle vor große Herausforderungen gestellt, also positiv bewerte ich, dass so viele die Kurse besuchen. Aber natürlich sind wir auf der Suche und haben ja auch dafür Anreize geschaffen. Also wenn man überlegt, dass der Satz für die Lehrkräfte von 23 Euro pro Stunde auf 35 Euro pro Stunde ja hochgesetzt wurde, kann man ja erkennen, wie wichtig uns das auch ist, dass wir hier wirklich auch gut ausgebildete Lehrkräfte finden. Aber ich sag mal, ist ja vielleicht auch ein positiver Befund, dass jetzt nicht Tausende von Lehrkräften arbeitslos waren und jetzt erst sozusagen Job finden, eben ganz im Gegenteil.
Und die Frage nach der raueren Stimmung und der Mitverantwortung der Politik?
Genau. Also die rauere Stimmung, ja, ich würde mal sagen, sie ist schon deutlich von ja bestimmten Kreisen entstanden, die sich daraus erst einmal ein politisches Kapital erhoffen. Ich glaube, dass es eine bestimmte Partei heute nicht zu solchen Werten bringen würde, die es noch vor kurzem vielleicht nicht ganz so gab. Wenn eben die Flüchtlinge nicht gekommen wären, wenn wir diese Zahlen nicht gehabt hätten. Denn es wird auf deren Rücken immer wieder halt eine Stimmung gemacht, die leider auch nicht immer nur mit der Wahrheit zu tun hat. Ich muss ja selber im Grunde jeden Tag damit kämpfen, was über mich im Internet verbreitet wird. Also wenn es ganz absurd wird, dann merken es die Leute auch mal, wenn ich sage, ich fordere jede deutsche Frau auf, angeblich eine Burka zu tragen. Also ich wüsste nicht, warum man so etwas Absurdes tun sollte, aber es gibt Menschen, die glauben das dann auch, nicht so. Und also das hinterlässt etwas, das merke ich. Es ist viel unterschwelliger, als wenn jetzt in der Parteienlandschaft, das ist ja eigentlich etwas, was wir kennen, wo sozusagen Parteien darum ringen, gegenseitig zu sagen, naja, wir wollen mal ein bisschen härter sein und schärfer sein und die anderen weniger. Natürlich müssen auch ein bisschen Profile herausgearbeitet werden. Ich würde das nicht von vornherein falsch finden, aber es muss eben dann auch Kritik ertragen werden, das ist doch klar. Also das besteht natürlich auf Gegenseitigkeit. Solange es eben auf einem wahren Charakter beruht, also ich muss doch nicht zu Unwahrheiten greifen, ich muss doch nicht über Flüchtlinge behaupten, dass sie 4.000 Euro Willkommensgeld bekommen würden oder also einen Unsinn, das muss ich nicht tun, wenn ich eine ordentliche politische Auseinandersetzung führe.
Also nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Sie, wenn jetzt Ihr Koalitionspartner diese Woche über Rückführungen und Abschiebungen und den Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft redet, den machen Sie nicht verantwortlich für ein raueres Klima?
Nein, in dem Fall sage ich meinem Koalitionspartner, wir haben das gemeinsam durchgesetzt und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch so bestehen bleibt.
Jetzt geht's da bitte weiter, Herr Kollege.
Frau Özus, was wollen Sie denn gegen das Gefühl tun der Menschen, dass jetzt investiert wird, wo die Flüchtlinge kommen, nachdem es Jahre gab, wo man ihnen immer gesagt hat, es muss gespart werden, die Schule muss weg, dann wurden keine Wohnungen gebaut, jetzt werden plötzlich Wohnungen gebaut Und zum Zweiten, Sie haben von Gruppen gesprochen, die stärker eine Rolle spielen bei der Kriminalität. Welche nennen Sie da? Und was wollen Sie dagegen tun, dass die nicht mehr so in der Wahrnehmung sind der Bevölkerung? Also dass man das mehr wahrnimmt, dass die, sagen wir mal, weniger kriminell aktiv sind.
Ach so, die Gruppen, ja, das habe ich eben nicht verstanden. Also vielleicht bei denen erstmal angefangen, indem man das deutlich, also man muss es benennen. Es darf ja eben gar nicht erst das Gefühl aufkommen, da würde etwas verschwiegen werden. In meinem Bericht steht alles ganz genau drin, kann jeder nachlesen, öffentlich, zugänglich, was die Befunde sind. Ich habe mit allen Ressorts hier, haben wir sehr gut zusammengearbeitet an der Stelle. Wir haben wirklich alle Daten auch vom Bundesinnenministerium, Justizministerium, also wirklich von allen versucht, hier sehr ordentlich zusammenzutragen. Ja, das ist, glaube ich, das, was man sehr deutlich machen muss. Es gibt Unterschiede zwischen der gefühlten Kriminalität und der tatsächlichen Kriminalität. Das war immer schon so, wenn ich das mal so sage. Also zumindest solange ich Politik mache, kann ich mich daran erinnern, es gab Jahre, da nahm die Kriminalität wirklich deutlich ab. Auch jetzt ist das ja wieder so, sie nahm ab. Jeder hatte das Gefühl, es wird immer mehr, weil man Dinge vielleicht noch deutlicher gehört hat oder dramatischer gehört hat. Das kann man nie ganz ausräumen, aber doch immer wieder daran appellieren, schaut doch auch einmal auf das Gesamtkonzept, ne, so auf das Gesamtkonstrukt. Da sind, glaube ich, Appelle ganz wichtig und ich freue mich schon, ich bemerke in den letzten Tagen beispielsweise auch von den Medien eine sehr ordentliche Einordnung. Ne, so. Man hat das ja nun auch nicht immer und ich glaube, für Journalisten ist es jetzt auch nicht immer so toll, irgendwelche Statistiken darzustellen, aber dass das auch getan wird. Ne, so, das hat man ja doch in den letzten Tagen immer wieder gemerkt, ohne eben so zu tun, als wäre eine Straftat nicht etwas ganz Furchtbares und auch Schreckliches, was wir jetzt wieder erlebt haben. Aber beispielsweise jetzt zu sagen, weil ein Flüchtling etwas Schlimmes macht, sind ja nicht alle anderen sozusagen dann auch in Sippenhaft zu nehmen. Ich hörte gestern wieder über die RAF-Rentner, die ja irgendwie offenbar Geldtransporter überfallen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, alle deutschen Rentner sind doch irgendwie latent dabei, irgendwelche Geldtransporter zu überfallen. Also auf diese Idee käme ja keiner. Und so fair sollten wir, finde ich, dann auch bei den Flüchtlingen sein, dass man nicht sagt, naja, weil ich die jetzt nicht kenne, sind die halt verdächtig.
Da war der Wohnungsbau noch, ne?
Ach so, genau. Und der Wohnungsbau, Entschuldigung, das ist in manchen Städten, glaube ich, hatte das nun wirklich nicht unbedingt was mit den Flüchtlingen zu tun. Also ich kann mich erinnern, dass Olaf Scholz in seinem allerersten Wahlkampf, da gab es noch keine Flüchtlinge, das Thema Wohnungsbau vorangetrieben hat, weil es schlicht ein Thema der Großstädte ist, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist für Menschen, die Wohnung mit sozialer Bindung suchen. Dadurch, dass Flüchtlinge gekommen sind, hat sich das ja in der Wahrnehmung verschärft, weil natürlich Flächen plötzlich gebraucht wurden, um eben parallel zu bauen, wobei, glaube ich, die wenigsten dann in diesen Unterkünften wohnen wollen würden, sondern man sucht eben vernünftige Wohnungen. Und der Bau von solchen Wohnungen hat tatsächlich, glaube ich, an manchen Stellen stagniert, aber es wurde, also zumindest weiß ich das aus meiner Heimatstadt Hamburg, deutlich vor den Flüchtlingen schon damit begonnen, solche Programme aufzulegen. Und das ist mir eben besonders wichtig. Sie haben jetzt gesagt, na ja, ist das nicht schlecht, weil es jetzt passiert, wenn die Flüchtlinge kommen. Es soll aber ja auch gerade noch mal deutlich unterstreichen, dass die Bundesregierung darauf reagiert, dass Menschen Wohnungen suchen und eben diese eventuell nicht finden und nicht das Gefühl haben sollen, dass das irgendwie wegen der Zuwanderer oder wegen der Flüchtlinge jetzt anders wäre. Man muss, glaube ich, auch ab und zu sich mal eins deutlich machen. Die Arbeitsmarktpolitiker, wenn die hier sitzen, dann sagen die ihnen ganz nüchtern, wenn wir die Situation auf dem Arbeitsmarkt erhalten wollen würden, nur nüchtern in Zahlen, müssten ungefähr 1 Million Menschen jedes Jahr zu uns kommen und bleiben. Davon sind wir ja weit entfernt. Wir haben jetzt einmal diesen Befund mit den Flüchtlingen gehabt. Aber es ist ja nicht so, dass wir wirklich über all die Jahre eine Massenzuwanderung hätten. Die haben wir nicht. Wir haben sie nicht mal gehabt, als wir richtig geworben haben um die Arbeitskräfte. Also wir müssen ja bald jeden Einzelnen wirklich anwerben. Deshalb ist es eben richtig, dass in Ballungszentren da mehr getan werden muss. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung dafür ein Programm jetzt auf den Weg bringt, auch für die Städtebauförderung, als deutliches Signal. Aber das, glaube ich, darf man jetzt nicht ins Negative drehen. Warum wird das jetzt gemacht, sondern jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt.
Herr Hartwig.
Frau Staatsministerin, ich wollte Sie nochmal nach dem Doppelpass fragen. Selbst wenn Sie glauben, wofür ja einiges spricht, dass sich an der gesetzlichen Lage vorerst mal nichts ändert, Teile der CDU haben ja schon angekündigt, dass sie mit dieser Idee, mit diesem Plan, mit dieser Absicht in den Wahlkampf gehen. Befürchten Sie da nicht doch negative Folgen für die von Ihnen ja schon als ziemlich rau beschriebene Stimmung und auch für die reale Integrationsbereitschaft der Zuwanderer?
Also die Flüchtlinge betrifft das ja erstmal gar nicht, ne? So, das muss man jetzt wirklich trennen. Es geht ja um die Kinder, deren Eltern schon mindestens 8 Jahre hier sind und Arbeit haben, Geld verdienen und so. Aber da muss man deutlich sagen, es geht eben um junge Deutsche. Und ja, man sollte sich überlegen, ob man gegen so viele junge Menschen einen Wahlkampf machen will. Nur das muss ja die CDU für sich entscheiden, ob sie das tut. In meinen Augen ist das ein Wahlkampf gegen den Nachwuchs in Deutschland, gegen die jungen Menschen bei uns in beträchtlicher Zahl. Die merkwürdige Situation ist ja, dass die Mehrheit, die einen Doppelpass hat, diesen auch behalten darf. Und das wird auch so bleiben. Das sagen die dann immer nicht so laut dazu. Diejenigen, die am meisten getroffen wären, wären eben die mit türkischen Wurzeln, deren Eltern oder Großeltern mal hierher gekommen sind. Und die müssten sozusagen dann entweder zumindest ja schon mal auch nachweisen, ne, so, dass sie hier jetzt die ganze Zeit waren. Gut, das müssen sie jetzt auch, aber dann ist das auch ein bisschen ein Wind gegen sie. Ich befürchte, dass man eigentlich das Gegenteil dessen bewirkt, was man vielleicht will. Denn uns kann ja nicht gefallen, was in der Türkei im Moment für eine Entwicklung ist. Das ist ja im Moment wirklich sehr besorgniserregend, wenn nicht weit darüber hinaus. Und wir wollen doch auf gar keinen Fall jungen Menschen das Gefühl geben, wir interessieren uns nicht für euch, seht zu, dass ihr irgendwie woanders Anschluss findet. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz falsches Signal, was da ausgesendet wird. Aber nochmal, erstens muss natürlich die CDU selber wissen, wie sie ihren Wahlkampf führt. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, jedenfalls wird das mit der SPD nicht zu machen sein, dass wir eine gefundene Lösung noch vor der nächsten Wahl irgendwie wieder in Frage stellen.
Jetzt geht's da weiter. Bitteschön.
Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Schlagwort, das in diesem Jahr geläufig geworden ist, nämlich der politische Islam. Mir ist aufgefallen, dass man selbstverständlich ein politisches Christentum in diesem Land hat. Man hat Parteien, die sich auf das Christentum berufen und der politische Islam in Gänze irgendwie zum Feindbild erhoben wird. Ist das etwas, soll man sagen, also auch etwas, was die Verrohung wiedergibt in diesem Lande, und werden Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen?
Also wir haben tatsächlich ja einige Punkte hier drin. Also wir haben den Antisemitismus, Antiziganismus, aber auch die Muslimfeindlichkeit natürlich in diesem Bericht ja drin. Es gibt jetzt eine neue Entwicklung, wo sich die Bundesinnenminister ja nochmal darauf verständigen, auch nochmal zu unterscheiden zwischen, jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, wie die Stichworte sind, damit ich es jetzt nicht falsch sage. Ausländische Ideologien und religiöse Ideologien. War das jetzt richtig? Ja. Und ich habe auch schon gesagt, und wir haben das durchaus auch schon besprochen, das soll ja ab Januar 2017 jetzt auch so erfasst werden, dass das dann mit Sicherheit auch in den Lagebericht dann aufgenommen wird. Also man braucht schon diese Daten natürlich. Also wir haben uns mit Hasskriminalität und all den Dingen ja beschäftigt, auch in der Vergangenheit vor mir. Das ist hier weiter drin. Diese neueren Entwicklungen müssen dann natürlich auch Eingang in den Lagebericht finden.
Hier vorne.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Bitteschön. Ja.
Bei den subsidiär geschützten, also vor allem bei denen aus Syrien, ist ja der Familiennachzug nun zeitweise eingeschränkt. Was glauben Sie, welche Auswirkungen das hat jetzt auf die Integration dieser Menschen?
Ja, ich glaube, es wird unterschätzt, wie stark wie stark der Familienfaktor ist für Menschen, um sich auch, also um anzukommen in einer neuen Gesellschaft und um sich auch integrieren zu können. Wir kennen einfach zu viele persönlich, also viele Flüchtlinge ja persönlich, die, denen man natürlich anmerkt, was es eigentlich bedeutet, wenn meine Familie bedroht wird, nicht im Ausland, ich eigentlich jeden Tag das Gefühl habe, ich könnte die schlimmsten Nachrichten bekommen, dass sie nicht mehr leben. Ja, oder auch, was eben auch immer wieder vorkommt, dass eben kranke Familienmitglieder es dann nicht schaffen, weil es gar nicht die Versorgung gibt. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, sodass ich schon auch begrüße, dass die Gerichte ja letztendlich den subsidiären Schutz meistens in wieder den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention verändern. Aber natürlich ist die Diskussion da, ob dieser subsidiäre Schutz zum Beispiel bei Syrern überhaupt angemessen ist.
Daraus schließe ich, Sie wären eher dafür, dass die Syrer, wie es ja auch schon mal gehandhabt wurde, von vornherein den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen.
Na, Sie haben es eine ganze Weile ja bekommen. Dann hat aber sich die Anhörungspraxis einfach verändert. Im Moment werden eben deutlich häufiger der subsidiäre Schutz ausgesprochen und dann vor Gericht oftmals wieder in die Genfer Flüchtlingskonvention verändert. Die Entscheidung kann ich dem BAMF nicht abnehmen, nicht so. Aber ich denke schon, und wir können ja nur bemerken und feststellen, dass das ein unglaublicher Aufwand ist für die Betroffenen, dass es viele Gerichte beschäftigt, die letztendlich dann doch zu einer anderen Entscheidung kommt und dass es auch zermürbend ist für die Betroffenen.
Gibt es weitere Fragen? Ich gucke nochmal in die Runde. Ich sehe aber keine weiteren Fragen. Dann, Frau Özus, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank auch Herrn Meyer-Bost und Frau Bahimi für Ihre Unterstützung. Und vielen Dank für Ihre Fragen. Ich schließe die Pressekonferenz.